Hallo, ganz herzlich willkommen zu Session Nummer 281 Börse at Home. Jeden Montag 30 Minuten geballtes Börsenwissen. Und heute mit einem Thema, das haben sich viele von euch gewünscht auf den letzten Börsentagen in Berlin und in Hamburg zum Beispiel. Eigentlich das meiner Ansicht nach das Schönste beim Investieren, nämlich das danach wieder ausgeben. Aber sowas will genauso gut geplant sein wie der Vermögensaufbau an sich. Vielleicht war die eine oder der andere ja dabei, als der Thierry Bourgeat über die Kunst des Verkaufens gesprochen hat. Und sowas gilt natürlich auch für die Entnahmephase. Deswegen freue ich mich sehr, dass Daniela Mehner heute hier bei mir ist von der Quirin Privatbank und wir die 30 Minuten jetzt nutzen werden, um intensiv übers Entnehmen zu sprechen. Ihr könnt wie immer Fragen stellen, einfach Fragepanel rechts aufrufen und wir werden dann gucken, je nachdem, ob es im Laufenden passt oder im Nachgang, also am Ende nach der halben Stunde, auch versuchen, alle Fragen zu beantworten. Schön, dass du da bist, Daniela.
Schön, dass ich hier sein darf.
Vielleicht
Freue
magst
mich total.
du, super. Das, also Freude ist immer eine gute Voraussetzung für solche Live-Sessions. Vielleicht magst du dich selbst vorstellen.
Das mache ich gerne. Edda hat ja schon gesagt, ich bin aktuell bei der Quirinbank tätig. Seit 1.7. darf ich die Niederlassung in Frankfurt verantworten und habe ein Team aus 9 großartigen Kollegen. Habe meine Banklaufbahn vor 20 Jahren begonnen bei der Dresdner Bank. Damals noch in meiner Heimat in Sachsen, wo ich geboren und aufgewachsen bin, bin dann aber direkt danach ins Rhein-Main-Gebiet gewechselt, 2007, und habe zunächst bei der Dresdner Bank weitergearbeitet, was dann in die COBA aufging, bin dann zur Deutschen gewechselt, war da fast 10 Jahre. Dann habe ich das Kapitel Privatbank aufgeschlagen, war zunächst bei Bethmann, dann beim Bankhaus Metzler und voilà, jetzt bei der Quirinbank.
Also eine alte Häsin sozusagen, wie ich
Sozusagen.
ja auch. Und vielleicht kennt nicht jeder oder jede hier die Quirin Bank. Was macht ihr?
Ja, da verliere ich gerne ein paar Worte drüber. Die Quirinbank ist in der Breite leider noch nicht so bekannt. Wir sind eine deutsche Privatbank, gegründet vor 20 Jahren von Karl Matthäus Schmidt mit 15 Niederlassungen in Deutschland. Wir sind die erste Honorarberatung, das heißt, wir beraten unabhängig und provisionsfrei. Unsere Mission ist, die Deutschen zu besten Anlegern zu machen und daraus resultieren, das Financial Wellbeing in den Mittelpunkt zu stellen. Das machen wir persönlich, digital unterstützt und wissenschaftlich fundiert. Wer das alleine kann, da haben wir noch unseren Robo-Advisor Quirion, der einfach auf der digitalen Seite unterstützt. Der wurde vom Handelsblatt erst kürzlich zum besten Robo-Advisor Deutschland gekürt. Rundum kann man sagen, wir sind innovativ und leistungsstark, tatsächlich, aber in der Breite noch nicht so bekannt, und dafür bin ich mit Leidenschaft angetreten.
Sehr schön. Und dann haben wir ja auch eine gemeinsame Mission, nämlich die Deutschen zu den besten Anlegerinnen und Anlegern zu machen. Und ich mag auch diesen Begriff des Financial Wellbeings. Und dazu gehört sicherlich auch das irgendwann Verbrauchen. Grundfrage ist ja, wie lässt sich das, also die Leitfrage jetzt für die nächsten 30 Minuten ist, wie kann ich das Vermögen so strukturieren, dass ich am Schluss auch angemessen verzehren kann? Gibt es da so eine Grundregel vorweg?
Du hast ja schon angesprochen, auf den Börsentagen kam die Frage immer wieder. Also es scheint die Menschen zu bewegen. Die Frage ist vielschichtig zu beantworten. Wir haben aktuell schon bei 50% der Menschen statistisch, die aus ihrem Vermögen Geld entnehmen. Und je älter wir werden, die junge Generation, zu der ich mich auch noch tatsächlich zählen würde, da wird die Zahl eher steigen. Von daher kann man sagen, Vermögen ist am Ende mehr als nur Zahlen. Wir müssen sicherstellen, dass wir Sicherheit und Freiheit kombinieren und dann auch Lebensfreude einfließen lassen, weil genau dafür ist ja Geld auch da.
Ja, das passiert ziemlich oft. So auf Börsentagen erlebe ich, dass das Leute so die oder auch Gesprächen bei Seminaren so dieser alte Glaube ist noch, ich spare dann an und wenn ich dann 65 bin, muss ich alles ausgeben. Was ja Quatsch ist, weil wir haben ja inzwischen eine viel längere Lebenserwartung. Das ist ja eine der Grundpunkte, warum es auch diffiziler geworden ist. Ich meine, bei uns ist das Rentenalter ist erfunden worden, als die Menschen danach noch mal maximal 5 bis 10 Jahre gelebt haben. Und inzwischen sprechen wir ja fast von einer, ja, eigentlich der dritten richtigen Lebensphase, die auch genauso lang sein kann. Und das heißt ja mitnichten, dass man dann irgendwie im Eintritt in das Rentenalter alles auf einmal bei sich haben sollte. Was ist so die Grundvoraussetzung für eine gute Entnahmestrategie?
Naja, man sollte halt beachten, wir werden älter. Die Lebenshaltungskosten werden gleichzeitig höher und die Pflegekosten steigen dazu auch noch. Und dann haben natürlich Menschen auch Wünsche und Ziele. Da mal um eine Zahl zu geben, 2000 sind die Senioren noch um so 16% der Zielgruppe gewesen, die gereist ist. Jetzt sind es schon 20. Aber in der internationalen Umfrage wurde gesagt, über 56 Jahre sind die Leute, 81%, die sich für eine Immobilie im Ausland interessieren.
Ja.
Und dafür braucht man Geld. Aber vordergründig wollen sie dann auch noch was vererben oder verschenken. Lass mich kurz nachgucken. Die Zahl, die konnte ich mir nicht merken. 2023 haben wir 60,3 Milliarden Euro verschenkt in Deutschland allein.
Ja.
Und dann darf man auch nicht außen vor lassen, die Inflation. Super, super wichtiger Punkt. Wir haben sie spätestens 2022 alle hart gespürt. Und die muss man definitiv mit einem betrachten, weil sonst wird es hinten raus einfach schwierig. Und die Märkte sind volatil. Wir sind in den Häuser, wir sind im Haus der deutschen Börse. Wenn nicht hier, wo sonst, wissen wir, das darf man nicht außen vor lassen. Und es wird passieren. Man muss es einfach nur mitdenken.
Also die Kursbewegungen mitdenken. Ich meine, allein wenn wir überlegen, vor 2, 3 Wochen war das, oder vor 4 inzwischen, dass Gold innerhalb von 2 Tagen um 8% gefallen ist. Also wir brauchen gar nicht nur über Aktien zu reden. Also Kursbewegungen mit eindenken, völlig höher, total immer noch steigende Lebenserwartung. Gibt übrigens eine unheimlich schöne Zahl, dass die Mehrheit der Deutschen ihre Lebenserwartung, also im Schnitt um 7 Jahre, unterschätzt. Weil wir setzen nämlich die Referenzpunkte zu unseren eigenen Großeltern und Eltern und vergessen dabei, dass seit deren Lebenszeit sich die Lebenserwartung nochmal verändert hat und zudem, während wir älter werden, die Lebenserwartung ja noch weiter steigt.
Kann ich nur bestätigen.
Also das mit Bedenken und mit Bedenken, dass die Preise steigen und auch anzunehmen ist, dass das weiter so geht. Also das sind so die drei Grundvoraussetzungen. Ich finde wichtig, also meiner Ansicht nach ist es auch völlig nachvollziehbar, bei jedem Investment ist ja super wichtig, was habe ich eigentlich für ein Ziel damit? Das gilt ja auch für die Entnahme. Wie finde ich denn so zu meinen eigenen Zielen? Was würdest du empfehlen?
Also zunächst einmal muss man ja sagen, Ziele sind dafür da, um ein gutes Gefühl in der Regel zu erzeugen. Also um den Begriff, den wir ja schon mal hatten, Financial Wellbeing, auch nochmal zu stressen.
Ja.
Da gibt es ein Primärziel, das ist das ganz typische, ich möchte meine Rente aufbessern, einfach ein paar Euro mehr in der Tasche haben oder muss sie auch mehr in der Tasche haben, weil wir ja eine Versorgungslücke haben. Und dann haben wir so Sekundärziele, was wir schon hatten, die Projekte im In- und Ausland. Wir haben Vermögenswachstum, dass man den Kindern noch was übertragen kann oder denen helfen kann. Und du hast es kurz angesprochen, 65 Jahre ist der aktuelle Renteneintritt, bald steigt er auf 67. Gleichzeitig diskutiert man über eine längere Arbeitsdauer. Die Menschen wollen aber eigentlich kürzer arbeiten.
Ja.
Also was uns ganz oft auch begegnet ist, noch nicht mal nur im Ruhestand das Vermögen, Entnahmen aus dem Vermögen zu tätigen, sondern schon vorher.
Ja.
Also dass man einfach eher aufhören kann. Also kann ich schon mit 60 in die wohlverdiente Rente gehen. Also den Punkt darf man nicht außen vor lassen. Oder klassisch, der Mann ist etwas älter, kriegt eine Altersvorsorgeregelung. Die Frau so hätte noch ein paar Jahre länger. Der Mann sagt aber, sie soll auch mit zu Hause bleiben. Und solche Themen muss man einfach gekonnt überbrücken.
Ich würde da ja ganz praktisch rangehen. Ich würde mir überlegen, was will ich? Will ich es ausgeben? Will ich es vererben? Will ich es stiften? Ich kann ja mal mich als Beispiel nehmen. Ich möchte es eigentlich gern ausgeben bis zum Schluss. Also überlege ich mir, wie lange denke ich, dass ich leben werde, lasse vielleicht noch einen Puffer und überlege dann, okay, wie viel brauche ich in diesen verbleibenden Jahren? Ist das eine gute Herangehensweise?
In deinem Fall klingt das erstmal ganz vernünftig, aber es gibt ja auch durchaus Strategien, die anders aufgebaut sein können. Und auch nur, weil man es ausgeben will. Und wenn man sagt, wir fangen mit 60 an, die Lebenserwartung hast du schon angesprochen, teilweise werden wir 90. Das sind 30 Jahre. In 30 Jahren kann viel passieren. Also da eine Strategie heute festzulegen und sagen, okay, wir schauen mal, was passiert, ist vielleicht nicht die beste Option. Also Du hast, wenn man sagt, wir nehmen den Begriff clever entnehmen
Ja.
und es ausgeben. Das beschreibt eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, zum einen die regelmäßigen Auszahlungen zu haben, aber auch die Stabilität zu haben und die Freiheit, um sich Lebensziele und Wünsche zu erfüllen. Und dann muss man noch sagen, wir müssen Marktveränderungen, Inflation mitdenken, weil nichts wäre schlimmer, dass dir mit 80 das Geld ausgeht und du bei allerbester Gesundheit bist.
Ja, da gibt es ja auch einen schönen Begriff dafür, aber da kommen wir bestimmt noch zu, das Restlebensrisiko. Aber also du sagst, es gibt da clevere Strategien als die meine, die ja dann, wenn ich jetzt eine lineare nehmen würde, man kann ja in den verbleibenden 30 Jahren, und ich tatsächlich rechne auf 100, ja, also es ist gar nicht so unrealistisch,
gut,
ja,
gut.
Dann lieber ein bisschen Puffer hinten lassen.
Absolut.
Und dann kann man ja noch wunderbar, trotz aller Kursschwankungen, das Geld für sich arbeiten lassen. Führ uns doch mal hin zu so einer clevereren Strategie als eine, die nur linear ausschüttet.
Also wir haben ja zum einen, bevor wir das beleuchten, den Kapitalverzehr. Das, was eher, wenn ich das
ja
richtig verstanden habe, das ist, was du anstrebst. Am Ende soll da eine schwarze Null stehen. Das heißt einfach, dass wir Vermögen schrittweise ausgeben.
Mhm.
Und nicht nur die Erträge oder einen Prozentsatz des Vermögens, um das es sich steigert, sondern auch das Vermögen selber schrittweise abbauen. Das hat zur Folge, dass wir eine hohe monatliche Summe zur Verfügung haben, aber natürlich auch, wenn du auf 100 rechnest, sollte es wohl bedacht sein, weil nicht, dass wir vorher uns das Geld ausgeht. Oder manche sagen, ich möchte den Kapitalerhalt oder möglichst Kapitalerhalt anstreben, die nehmen nur die Erträge, reinvestieren die nicht mehr oder nehmen den kleinen Prozentsatz raus ihres Vermögens,
okay,
um was es eh jährlich wachsen würde. So, und da hat man aber natürlich dann vielleicht einen schönen Urlaub, aber man kann jetzt nicht sagen, jeden Monat habe ich noch eine Riesensumme, die ich einfach so glücklich ausgeben kann.
Ja, wenn man da tatsächlich Kapital erhält und nur die Erträge entnehmen, ich glaube, da muss man auch einen relativ großen Grundstock
absolut
haben, dass das überhaupt möglich ist. Also ich denke, die Mehrheit der Menschen kommt um den Verzehr, zumindest den teilweisen Verzehr, nicht herum. Wie näher ich mich da dann dem an? Also, oder sagen wir mal andersrum, was für eine Anlagestruktur muss ich denn haben, um da möglichst viel draus zu machen? Weil ich will ja, dass am Schluss mein Geld noch arbeitet, während ich es schon verbrauche.
Verstehe ich. Also, zunächst einmal den Liquiditätstopf, den wir alle haben sollten, steht ja auch in deinem Buch drinnen. Den sollten wir auch weiter haben in der Phase, wo wir
also meine Cash-Reserve.
Einfach die Cash-Reserve.
Ja.
Und bestenfalls, wenn du dein Vermögen zum Verleben brauchst, auch vielleicht ein, zwei Jahre, die du wirklich zur Deckung der Lebenshaltung brauchst.
Okay.
Einfach diesen Sicherheitspuffer zu haben. Aber Liquidität ist ein wesentlicher Stabilisator. Danach kommt der zweite Stabilisator, die Anleihen, weil wir können ja ein bisschen die Marktbewegungen auspuffern. Aber um die Aktien kommen wir nicht drum herum. Die brauchen wir, das ist der langfristige Renditetreiber, der aber nicht ohne die Volatilität kommt.
Ja, und immer zurück zu dem Liquiditätspuffer, also dieser Bargeldreserve. Wenn du sagst, 1 bis 2 Jahre, das ist dann weil jetzt normalerweise sagt man ja, während man ein regelmäßiges Einkommen hat, sagt man ja, dass 1, 2, 3 Monate reichen, je nachdem, wie man sozusagen, ob man angestellt ist oder ob man Freiberufler ist.
Ganz
aber
klar.
Da brauche ich mehr, um wahrscheinlich Krisen potenziell auszusitzen.
Korrekt.
Oder?
Okay. Also man möchte ja, wenn man... Also das Einkommen, davon geht man ja aus, kommt regelmäßig. Aber wenn man einen Grundstock hat, aus dem man entnimmt, in dem Fall das Vermögen, der volatilen Märkten unterliegt.
Ja.
Also mein Gehalt ist relativ konstant jeden Monat, ist ja bei den meisten so. Und wenn ich eine konstante Summe entnehmen will, aber aus einem Stock, der grundsätzlich schwankt, sollte man da einfach noch ein bisschen Puffer einbauen, um da kein Risiko zu laufen. Also ein Satz noch dazu.
Ja.
Wir sollten uns nicht vom Markt diktieren lassen, wie unsere Lebensqualität im Alter aussieht.
Aha, das heißt, sollte die KI-Blase jetzt platzen und ich habe mal wieder so eine längere Zeit der tiefen Notierung an der Börse, dann sollte ich nicht sozusagen mein Kapital übermäßig verzehren und dafür brauche ich den Puffer.
Sozusagen.
Wunderbar, 1 bis 2 Jahre sagst du. Okay. Und wie komme ich dann zu der anderen Struktur? Also was mache ich mit, wie teile ich Aktienanleihen auf? Wie finde ich da eine Balance?
Das ist immer auch die Frage des persönlichen Risikoprofils.
Mhm.
Ne? Also man sollte immer einen Plan haben, das kann man schön simulieren. Okay, je länger es reichen soll und je höher die Auszahlung sein soll, ganz klar, desto höher muss theoretisch, wenn das Vermögen per se nicht ein sehr, sehr groß ist, auch die Aktienquote sein. Weil das sichert uns, dass es möglichst lange hält, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Marktschwankungen mitnehmen kann. Von daher, je nachdem, welche Ziele man hat, ob man die Ziele justieren kann, ob man sagt, okay, Minimalziel, Maximalziel, dann kann man auch die Aktienquote dementsprechend höher oder niedriger ansetzen.
Und wie oft sollte ich da reingucken? Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt, was weiß ich, ich plane jetzt und plane jetzt schon drauf, dass ich vorhabe, mit 65 zu entnehmen, dann müsste ich ja demnächst mal anfangen zu planen. Oh, ich müsste jetzt schon planen. Also ich mache meine Hausaufgaben dann bis zum nächsten Mal. Wie oft, sagst du, sollte ich überprüfen, ob meine Parameter noch passen in der Aufteilung auf Liquiditätsreserve, auf Aktien, auf Anleihen?
Also wir sagen jährlich.
Jährlich.
Weil das ist ja nur das eine Ziel, wirklich der Verzehr an sich. Aber natürlich ändern sich ja auch Gegebenheiten. Muss ich mich mehr mit Themen wie Krankheit, Pflege beschäftigen? Ja. Möchte ich meinen Urlaub komfortabler machen? Nehmen einfach die Lebenshaltungskosten zu. Was kostet eine Mieterhöhung, kennen wir alle. Ne?
Ja, ja.
Dann sollte ich vielleicht einfach das Ganze anpassen, weil die Inflation sollte man nicht unterschätzen. Und die kann man nicht wirklich jährlich so gut vorhersagen. Dann sollte man schon einfach mal draufschauen, mit seinem jeweiligen Berater oder selber, um das auch für die Zukunft richtig auszurichten.
Ja, und die Kosten realistisch schätzen. Na, übrigens noch ein Fakt hier am Rande, genauso wie wir die Lebenserwartung unterschätzen, neigen wir im Schnitt dazu, die Zeit zu überschätzen, die man wirklich pflegebedürftig ist. Natürlich gibt es Ausreißer nach oben, aber in der Tat, im Schnitt ist es nicht mal ein Jahr. Ja, das ist, weil wir unfassbar viele Menschen kommen ja mit dieser Sorge, ob ihr Geld reicht, mit der Angst, wenn ich dann pflegebedürftig bin und ich brauche dann ganz viel für die Pflege. Ja, kann ein Problem sein, aber es ist im Schnitt deutlich weniger, als die meisten denken. Was passiert denn, wenn ich jetzt zu starr bin, wenn ich nicht so flexibel bin? Was ist da so, was versuche ich zu vermeiden? Also was mache ich geschickterweise? Bessere Frage.
Also die meisten entnehmen gerne starr. Sie wissen gerne, was sie monatlich haben und was sie brauchen. Hat natürlich zur Folge, die Planbarkeit ist super gegeben. Man weiß, was man hat. Man weiß, wie lange das Vermögen reichen wird. Mhm. Aber man vergibt sich natürlich auch einfach das Leben passiert.
Ja.
So. Und die Banken sind mittlerweile alle nahezu so ausgestattet, dass man kein starres Konstrukt wie jetzt bei einer klassischen Rentenversicherung mehr in Kauf nehmen muss.
Ja.
Wir können die Zyklen ändern, wir können monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, zweimal monatlich eine Ausschüttung machen. Man kann den Betrag jederzeit anpassen. Also das starre Konstrukt finde ich für die klassischen Lebenshaltung ja, aber für alles andere, was das Glück im Leben bedeutet und das Schöne ausmacht, da darf es auch gern eine dynamische Entnahme sein.
Ja, da gibt es ein ganz schönes Modell. Ich möchte einfach nur diesen Begriff jetzt hier mal in die Runde werfen. Ein Buch, was ich eigentlich permanent mindestens jede fünfte Session hier empfehle, vom Martin Weber und seinen Doktorandinnen und Doktoranden, die genial einfache Vermögensstrategie. Und die nennen das dann Kreuzfahrt- oder Campingplatzmodell. Das heißt, wenn die Aktienmärkte tief stehen, dann reicht es nur für den Campingplatz. Und wenn die Börse gerade gut steht, dann reicht es dann vielleicht für die Kreuzfahrt. Das würdest du auch sowas empfehlen?
Für genau diese Themen absolut. Da würde ich mir ganz klar überlegen, mache ich jetzt Queen Mary 2, wenn die Aktienmärkte gut gelaufen sind? Oder reicht mir auch das schöne Ferienhaus im Harz dieses Jahr? Kann man natürlich machen. Es hängt immer von der persönlichen Lebenssituation ab.
Ja.
Aber natürlich für das Alltägliche, meine Miete muss bezahlt werden, sollte man doch schon ganz genau planen, dass diese Kosten wirklich gedeckt sind.
Das heißt, dass man auch eigentlich bei der Planung natürlich auch die Ausgabenseite sich intensiv anschauen sollte und dann ein Muss-Sein-Topf und ein Wäre-Schön-Wenn-Topf. Ja, finde ich auch ganz klug, wenn man so vorgeht. Wie kann ich denn solche Marktschwankungen abfedern? Was ist so technisch, wie gehe ich da vor? Also wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt mal sehen, was passiert, wenn jetzt, du sagst einmal im Jahr, das hieße, ich würde jetzt im Januar vielleicht drüber nachdenken, man benutzt ja ganz gerne die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester für sowas. steht die Börse aber überdurchschnittlich oft höher übrigens. Ja,
ja, ja, der Jahresendsport ist nicht
ja,
zu unterschätzen.
Ja, vielleicht wäre die erste Januarwoche eine bessere. Ja. Da gehen sie nämlich häufiger, also wir reden jetzt hier wirklich nur über statistische Werte, ja, also, ja. Aber überdurchschnittlich oft geht es Anfang Januar nochmal runter und andersrum Ende Dezember nochmal nach oben. Hat verschiedene Gründe, wollen wir hier weglassen, aber wie würdest du raten, wie ich da praktisch vorgehe? Wie plane ich dieses, wenn ich es dynamisch planen will?
Ich würde grundsätzlich immer mit einer Analyse der Ausgangslage anfangen. Also den Ist-Zustand festhalten, meine Vermögenshöhe, das ist unglaublich wichtig und die auch in die Zukunft immer mitdenken, weil sie wächst ja weiter.
Ja.
Kunden neigen dazu oder Menschen neigen dazu, immer den Ist-Zustand anzunehmen. Gilt übrigens auch, wenn sie ein Testament machen. Ich möchte zwar in 20 Jahren vererben, teile aber das Vermögen auf, was jetzt besteht. Dann, wir hatten es schon mehrfach, die erwartete Lebensdauer. Also wir nehmen das auch immer wieder wahr, ja, ich werde nur 65. Dann erinnern wir an die statistische Lebenserwartung, das tun wir schon, haben aber mittlerweile durchaus auch Menschen, die sagen, ich werde 90, 95. Und dann natürlich die Einkommensquellen, die ich zusätzlich noch habe, die muss ich natürlich mitdenken. Habe ich Renten, habe ich Mieten? Wie verändert sich da auch die steuerliche Situation dadurch vielleicht im Alter? Bleibt da mir mehr übrig oder weniger? Ja, und dann halt meine Wünsche, Ziele und dann machen wir eine ehrliche Aufstellung. Und dann kommt die Bedarfsplanung. Dann müssen wir wirklich in medias res, monatlicher Finanzplan, was brauche ich, was will ich, was ist on top, was muss sein, was kann sein und dann einfach den Strahl sich mal anschauen. Dann die Strategieauswahl, je nachdem, welcher Topf ist halt zu, ist es mein Primärziel, ist es mein Sekundärziel. Und dann die Struktur zu wählen. Und last but not least sollte man es dann doch am Ende auch mal simulieren. Ja. Also wir bei der Quirinbank beispielsweise haben mit unserem Q-Navigator da eine technische Unterstützung, wo wir wirklich uns anschauen können, die verschiedenen Einkommensströme, die reinkommen, die rausgehen, was für Sonderausgaben, zum Beispiel die Kreuzfahrt, möglicherweise geplant ist, weil man dem Kind noch ein Haus kaufen möchte. Ja. Und dann am Ende kommt dann irgendwo hoffentlich die schwarze Null oder es bleibt noch was übrig.
Ich war jetzt mit meiner Frage auch schon im Verlauf, aber du hast es trotzdem damit ja beantwortet, weil eigentlich gilt dann ja im Verlauf genau dasselbe wie für einen Einstieg. Ich gucke dann vielleicht in der ersten Januarwoche, wie ist mein Vermögen, weil das ist ja das, was die hohen Börsenkurse mir eigentlich aussagen. Ich gucke, wie ist jetzt mein Vermögen, hat sich an meiner Ausgabenseite etwas geändert? Das ist der nächste
Absolut.
Punkt.
Absolut.
Und dann einfach nochmal berechnen, ob meine Ursprungsrechnung gestimmt hat. Wir sagen immer beim Investieren, ich spreche auch immer von drei Töpfen beim Investieren, ich denke, das gilt fürs Entnehmen genauso. Und ich muss natürlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe meine Liquiditätsreserve, haben wir ja gerade schon gesagt, dauert dann, muss dann viel länger sein, damit ich nicht in der Not verkaufen muss, wenn Richtig. Die Kurse niedrig sind. Also länger heißt, muss größer sein. Dann habe ich mein Vermögen, das ich dann langsam verzehre, soweit es geht, lasse.
Ja.
Aber je nachdem, wie viel ich halt habe. Und der dritte Topf ist ja das, was mir immer noch Rendite schaffen soll. Deswegen bin ich ja aktiv. Also wir sprechen ja immer so von meinem taktischen Spaßtopf. Spaß ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff, aber das, was mir noch so ein bisschen Wumms machen soll. Und da muss ich ja deutlich häufiger gucken als einmal im Jahr.
Absolut.
Das ist so mein taktisches Investment.
Je nachdem, was du da drin hast, stündlich.
Ja, je nachdem, was man dann tut, stündlich. Und das gilt ja dann auch so für die Entnahmephase. Hat sich da was verändert, außer jetzt, dass der Liquiditätshof größer sein müsste? Würdest du auch taktisch anders rangehen in der Entnahmephase?
Also wenn man von 30 Jahren ausgeht, dann ist auch das Vermögen, was man zum Verzehr hat, am besten eine Zusammensetzung aus Aktien und aus Anleihen. Mhm. Also aus Wachstumstopf und aus Substanztopf.
Ja. Ja,
weil wir haben ja lange Laufzeiten, die auch da zum Tragen kommen.
Ja.
Also die Aktienquote auf eine sehr niedrig zu fahren, kann man machen, aber ist nicht zwingend notwendig.
Mhm.
Unser Ansatz ist immer zu schauen, eigentlich mit welcher niedrigen, also mit welchem Risiko möglichst niedrig kann man die Ziele trotzdem erreichen. Nichtsdestotrotz sollte man die Aktienquote vielleicht hinten raus, je älter man wird, ein bisschen abbauen, damit die Ziele auch definitiv erreichbar bleiben, dass wir nicht irgendwann Gefahr laufen, dass in den letzten 5 Jahren der Crash kommt.
Ja.
Weil doch irgendeine Blase platzt und dann man noch 5 Jahre hat, wo man die Liquiditätsreserve vielleicht angehen muss, die dann nicht reicht. Nichtsdestotrotz, der klassische Wachstumstopf, das sogenannte Spielgeld.
Ja.
Wer vorher gespielt hat, hat in der Regel in der Rentenzeit noch mehr Zeit dazu und wird es auch weiter tun.
Ja. Da gibt es, finde ich, was man hier mal zitieren kann. Vielleicht war die eine oder der andere von euch dabei, bei den Trading Brothers, als die hier waren, die von ihrer Vermögenspyramide gesprochen haben. Das ist jetzt was anderes thematisch, aber sie haben tatsächlich auch gesagt, sie haben oben quasi ihren Spiel, ich finde das Wort Spiel auch falsch an der Stelle, vielleicht sollte man mal da neue Wörter finden, ja, für dieses taktische Investieren, nämlich günstig kaufen und teuer verkaufen, das ist ja das, was man erreichen will. Und dass sie sagen, wenn das oben zu groß wird, dann lassen sie das, dann nehmen sie das runter. Das könnte man ja auch in der Entnahme machen. Das sagen, wenn man erfolgreich in der Spielphase ist, kann man ja durchaus
die Erträge abschöpfen
und rüber tun, also in seinen Vermögens.
Aber sicher.
Topf. Man muss halt nur anders denken, andere Ziele dahinter. Also ich finde diese Dreier-Aufteilung wirklich sehr, sehr schlau, weil die das einem viel, viel einfacher macht.
Absolut.
Steuer.
Steuer darf man nicht vergessen.
Darf man nicht vergessen.
Also
viele Menschen rechnen sich bruttomäßig schön. Wie würdest du, ja klar, ich meine, das macht 25% mindestens plus Soli oder
richtig,
gegebenenfalls noch plus Kirchensteuer.
Ja, richtig.
Wie würdest du vorgehen? Würdest du das immer einfach jetzt abziehen oder wie macht
ja
man das am geschicktesten?
Also wir können es ja nicht einfach außen vor lassen. Also die Steuer muss mitgedacht werden, mhm, und Freibeträge gibt es bis auf den Sparerfreibetrag keine. Also die Altersvorsorge in dem Fall im klassischen Entnahmeplan wird in keinster Weise gefördert. Von daher sollten wir schon schauen, dass wir die Abgeltungssteuer immer schön runterrechnen, damit auch die Zahlen am Ende wirklich stimmen. Weil erleben wir auch immer wieder, wird nicht gemacht.
Okay, also Steuer mitdenken ist noch ein wichtiger Wort. Was für Rechenmethoden gibt es? Also ihr habt ein Modell, klar. Was kann man noch machen? Kann man es einfach mit Excel rechnen? Oder hast du noch so ein paar Tipps, wie man es rechnen kann, wenn man es selber rechnen will?
Also selber rechnen wir, ich habe noch wirklich kein gutes Modell gesehen von jemand, der selber gerechnet hat. Und ja, Excel ist natürlich für den ersten Überblick ein super Instrument. Mhm. Aber natürlich einzurechnen, dass man Inflation hat, dass das Geld verzerrt wird, welcher Wertzuwachs hat, in welchem Szenario.
Ja.
Das kann Excel in der Regel nicht so wirklich gut abbilden. Und auch vielleicht die Veränderung oder man macht eine Inflation, wie man einfach sagt, es steigt dynamisch, der Betrag. Also die Inflation nimmt man an, wird bei Excel vergessen. Also im Q-Navigator haben wir das so aufgestellt, dass wir verschiedene Szenarien einfach in der Mehrzahl angeschaut haben und ähnlich, was vielen von den Anlegern draußen bekannt sein könnte, ist eine Monte Carlo Simulation. Also ob das der Privatanleger schafft zu tun, weiß ich nicht. Sowas haben wir. Also wenn Sie eine wirkliche Planung wollen auf 30 Jahre, dann verlassen Sie sich bitte nicht unbedingt auf Excel, weil das ist Ihr Leben und Ihr Vermögen und das ist schon wichtig, dass das vernünftig geplant wird.
Meine Empfehlung, ich kann jeden verstehen, ich will es auch selber rechnen, die das selber rechnen möchte, aber meine Empfehlung tatsächlich an der Stelle ist, es einfach, wenn es da um diese 30 Jahre geht, einfach mal selbst rechnen und dann zu einer Honorarberatung zu gehen, um es nachrechnen zu lassen. Mhm. Vielleicht auch zu zwei. Ich meine, wir reden hier nicht über hohe Kosten und das sollte das einem wirklich wert sein. Gibt ja auch eine ganze Reihe von klugen Tools inzwischen im Netz, aber auch jedes Tool ist ja nur eine Blackbox. Jedes Tool ist nur so gut wie das, was jemand anders da reingefüttert hat und ich muss da ein bisschen drauf vertrauen. Also ich würde es auch mal mit Minimum 2, 3 Tools rechnen und nochmal von mir eine Empfehlung an der Stelle ist wirklich das Buch von Martin Weber, auch wenn es schon ein bisschen älter ist. Da ist ja wirklich das letzte Drittel hinten ist über die Entnahme und da werden auch die Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, ziemlich gut ausformuliert. Da haben wir jetzt eine Reihe von Fragen, bevor wir, wir gucken mal, wo wir thematisch dann noch weiterkommen. Ach so, Eckhardt möchte wissen, ob Geldmarktfonds geeignete Alternativen zu Anleihen wären. Ich kann was dazu sagen. Also Geldmarktfonds sind tatsächlich eher Cash. Also so wie Daniela jetzt über die Anleihen gesprochen hat, dann ist es das, die taktische, sagen wir, Vermögensaufbaukomponente, die etwas kurzfristigere, mit etwas kurzfristigerem Zeithorizont. Aber Geldmarktfonds ist definitiv alles, was zur Liquiditätsreserve gehört. Das können auch Anleihen sein, aber dann sind es so sogenannte ultra kurzlaufende Anleihen, also mit einer Laufzeit von einem Jahr, max 2, wir sind jetzt bei 2 Jahren, Ja. Ach, der Hans-Jürgen sagt noch, statt der Queen Mary 2 war das, oder? Ich kenne mich
Ja,
bei Kreuzfahrten
genau.
überhaupt nicht aus, die Titanic. Hans-Jürgen, auch die Titanic haben etliche Menschen überlebt. Auch die brauchen definitiv dann auch noch eine Geldplanung. Und so, und Maren meint, sie sieht das nicht so. Wer vorher gespielt hat, wird weiterspielen. Sie meint, sie würde bequemer werden und es würde im Alter nachlassen. Maren, sicherlich, das kann das bei dir so sein. Ich erlebe es aber andersrum, tatsächlich auf sehr, sehr vielen Veranstaltungen. Je older, desto doller an der Börse. Und ich bin mir recht sicher, das wird auch für mich gelten.
Ja.
Und ich erinnere mich, dass ich meinem Vater mal, da war alles auch sehr, sehr analog, ja,
Ja.
tatsächlich mal überlegt habe, die Tannliste wegzunehmen.
Ach ja.
Ja, weil er bis an der Halskrause in Solar steckte und ich fand das jetzt nicht so gut diversifiziert.
Sehr
Aber
gut.
da, ja, ich bin mir sicher, die eine oder die andere hier, ich glaube, ich auch, wird definitiv noch Spaß haben am Anlegen im Alter.
Genau.
Sind noch Fragen hier? Dann würde ich mich jetzt freuen darüber. Das wäre genau der Moment. Dann hast du ein Schlusswort, was du unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, bitte die Ausgangslage genau analysieren. Das ist die Bitte. In vielen Fällen ist ein Berater sinnvoll, der einfach nochmal andere Dinge mit in die Waagschale wirft, die man vielleicht nicht bedenkt. Und dann auch einfach zu sagen, am Ende ist mein Vermögen mein Glück im Alter. Aus Zahlen werden dann Augenblicke und die finanziellen Spielräume sollen sich in Lebensfreude wandeln. Von daher würde ich sagen, behutsam planen und dann bewusst genießen, Edda.
Das ist ein gutes Schlusswort, das Financial Wellbeing. Matthias meinte noch, es wären ihm hier viele Allgemeinplätze. Ja, Matthias, vielleicht, aber wenn du eine konkrete Frage hast, was dich ganz praktisch interessiert, dann bitte stellen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wir könnten auch mal in einer weiteren Session, wenn diese Entnahme scheint ja ein relevantes Thema zu sein, viele Menschen, vielleicht mal was vorrechnen. Das wäre eine Idee. Dann würden wir das vielleicht in einem
Klar.
halben Jahr wieder aufnehmen. Aber wir können das nur so gut machen, wie wir auch Feedback bekommen. Wer also ganz konkrete Fragen jetzt hat zu diesem Thema, bitte an mich schreiben. Ich schicke ja auch im Nachgang nochmal eine Mail rum mit dem Link zur Aufzeichnung. Bitte einfach zurückschreiben, was wäre konkret spannend. Wir können gerne mal was rechnen. Also ich kann es da nicht rechnen.
Wir rechnen es
Sie
gerne. Also
rechnen es
wer sich
gerne.
zur Verfügung stellen möchte mit seinem konkreten
Ja,
Fall,
ja.
wir nehmen es gerne auf.
Ja, es kommen hier noch ein paar Fragen. Beste Anlage für 15 Jahre. Norbert, wir dürfen natürlich keine Anlageempfehlung geben. Wir haben es nicht gesagt. Keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung, aber definitiv Aktien. Ohne Aktien geht es nicht. Oder wie
Ja,
siehst du das?
15 Jahres Langfristanlage,
Super langfristig.
definitiv
Also
Aktien.
selbst für risikoaverse Menschen spricht man bei 15 Jahren von lang, lang, lang,
Ja.
lang, langfristig. 100% Aktien kann man machen auf 15 Jahre. Und dann überlegen. Es ist immer eine Frage der Nerven. Also die Aktienquote bei so einem langen Zeithorizont ist meiner Ansicht nach nicht eine Frage der, wie soll ich sagen, der Volatilitätsrisiken, die in den Märkten stehen, sondern der eigenen Nerven. Und wenn es gibt Menschen, ich kenne Freiberuflerinnen, die an der Stelle gerne sagen, ja, sie haben aber nur ihren eigenen Vermögensaufbau. Und das dann 100% in Aktien zu haben, selbst wenn sie das erst in 30 Jahren brauchen, das ist hart auszuhalten, wenn es dann 60% nach unten geht. Na, 60 ist ein bisschen übertrieben. März 2020, da waren wir bei 40%,
Ja.
ja. Das ist hart auszuhalten. Und dann ist es an der Stelle eher eine nervliche Frage. Die meisten von uns sehen das ja in einem kompletten Kontext. Also gibt es da noch eine Betriebsrente, gibt es eine Rente? Und dann ist es ja, dann ist die
Das
Aktienquote ja nur das Vermögen.
sind ja auch eher dann diese Zuflüsse sind ja dann auch eher wie das Gehalt
Ja.
sehr, sehr stabil.
Stabil,
Ja.
ja. Werden zwar immer weniger, aber sind stabil. Dann die Justina möchte wissen, welches Ratio Anleihen zu ETFs. Vielleicht hier eine grundsätzliche Erklärung. Ein ETF ist nur das Vehikel. Die Anleihe ist die Anlageklasse, Anleihen, Aktien, Immobilien und so weiter. Der ETF ist nur das Vehikel. Das heißt, da können ja auch Anleihen drin sein oder Geldmarkt-ETF ist ja jetzt Liquidität, ist auch ein ETF. Also ist die Frage wahrscheinlich Anleihen zu Aktien-ETFs. Da gilt auch wieder das, was du vorhin gesagt hast, oder? Individuell?
Ja,
Ja.
wir müssen die Anlagedauer, wir hatten es gerade 15 Jahre, dann kann die Aktien oder die Aktien-ETF oder die Aktienfondsquote, das Vehikel, was wir wählen, wäre der Aktien-ETF in aller Regel. Aber jeder nach seiner Fasson, den kann man dann natürlich höher wählen. Aber Die genaue Ausrichtung oder die genaue Mischung muss man selber im persönlichen Gespräch dann in Abstimmung finden.
Ja,
also da wirklich eine Faustregel vorzugeben, die für jeden passt, ist unmöglich.
Ich glaube auch, selbst wenn ihr das jetzt alleine machen wollt, müsst ihr euch daran tasten und versuchen, womit fühle ich mich wohl. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor. Neulich ein Beispiel gehört von jemandem, die mit sehr viel Vermögen und hat aber wirklich auf Renditemaximierung die Finanzplanung gemacht, die Lebensfinanzplanung. Und das ist an der Stelle auch Unsinn, weil wenn ich weiß, mir reicht eine Rendite, eine jährliche von 5%, dann kann ich das ja durchaus ruhiger angehen lassen.
Absolut.
Also das ist immer so eine Mischung aus, was sind meine Ziele, was sind meine Möglichkeiten und wie viel kann ich aushalten. Deswegen kann man das nicht so pauschal sagen.
Bei uns machen wir es genauso auch. Die Ziele festlegen und dann mit welches Risiko muss man eingehen, um das zu erreichen. Aber das Risiko weiter nach oben zu fahren, ist nicht immer sinnvoll.
Ja, genau so. Und es kommen jetzt sehr viele Menschen, die wünschen sich eine Berechnung. Das machen wir dann auch, soll ich sagen, oder so in einem paar Monaten auf jeden Fall, Fortsetzung.
Wir machen eine Berechnung.
Ja, dann setzen wir auf das, was wir heute hier gemacht haben, auf, machen eine Berechnung für 2, 3 verschiedene Fälle. Das wünschen sich hier auch. 1 bis 3 wird hier genannt. Wir gucken, wie viel wir hinkriegen. Dann auch mit Zahlen und mit einer Übertragung. Und Ingrid, Ingrid sagt, sie findet die Satellitenstrategie gut und sie ist über 60 und beobachtet den Markt täglich. Sehr gut. Ingrid, was für Podcasts hörst du? Vielleicht magst du noch mal antworten. Ich empfehle hier immer gerne, hörst du Podcasts? Aktienpodcasts?
Börse. Klar. Ja. Und dann so die üblichen Verdächtigen.
Alles auf Aktien?
Ja, sowas.
Doppelgänger, wenn man in Tech drin ist.
Unseren eigenen Hörspiel.
Euren eigenen, ja. Also es gibt eine ganze Menge gute Informationen inzwischen und wir leben in einer hervorragenden Zeit, wo einem alle Instrumente der Profis zur Verfügung stehen und alle Informationsquellen auch. Und das in Echtzeit. Man muss ein bisschen suchen, aber es ist alles da. Man kann das alles sehr gut selber machen. Man kann sich aber auch beraten lassen.
Genau. Also jeder, wie er möchte. Hauptsache, es wird ordentlich aufgesetzt. Also das ist uns... Bessere Anleger aus den Deutschen machen, wenn sie sich selber zu besseren Anlegern machen, ist es ja auch völlig in Ordnung.
Ja, wunderbar.
Okay.
Und durchaus mal Geld ausgeben für eine ordentliche Beratung, finde ich auch angebracht. Und Vorsicht mit der Provision, das ist das Einzige. Aber ich darf das ja sagen, das kommt von mir, ich bin ja eher neutral. Vielen Dank für das große Interesse. Vielen Dank an Daniela, dass sie da war. Und wir
sehen uns ja wieder.
Ja, wir sehen uns wieder hier und dann mit konkreten Beispielen. Und nächste Woche bin ich mit der Jana da und wir sprechen, ist wieder der erste im Monat, der 1. Dezember. Und wir machen unsere Einstiegsreihe weiter. Ich glaube, wir sind inzwischen bei Nummer 6, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, 6 oder 7. Und reden konkret über Marktplätze. Welche Marktplätze gibt es auch über Xetra und erklären mal so ein bisschen, was Referenzmärkte sind, wie Preise entstehen für Wertpapiere und worauf man achten kann bei der Auswahl von einem Marktplatz. Und das alles wie immer super neutral, auch wenn es dann um unsere eigenen Marktplätze geht, garantiert werbefrei. Und ich wünsche viel Erfolg an der Börse und noch eine schöne Restwoche, eine schöne Woche vor allen Dingen.
Ja, die erste Adventswoche. Eine gute Weihnachtszeit. Bis bald.